würde es jetzt irgendeine Naturkatastrophe oder so geben, dann würden quasi erst in Jahrzehnten würden die Leute da erst die Auswirkungen von spüren beim Grundwasser. Das ist ja unheimlich interessant.
Was jetzt als große Herausforderung hier auf den Norden wohl zukommt, ist Wasserstoffproduktion.
Gratwanderer, die OZ-Klimareporter. Heute mit Christina Grönefeld.
Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei einer neuen Folge des OZ-Klima-Podcasts, die Gratwanderer. Heute sitze ich hier zusammen mit Michael Fee vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband. Herr Fee, würden Sie sich einmal vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Fee. Ich bin seit 6 Jahren beim Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband als Regionalleiter für den Landkreis Aurich zuständig für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, soweit der OWV halt beauftragt ist damit. Ich bin von Berufs aus Bauingenieur, Vertiefungsrichtung Wasserwesen und habe insgesamt 55 Mitarbeiter hier in der Region, die rund um die Uhr für die sichere Wasserversorgung und Entsorgung unterwegs sind.
Vielen, vielen Dank. Ich möchte heute mit Ihnen ein bisschen über das Thema Wasserknappheit sprechen, weil das natürlich gerade jetzt auch klimatechnisch immer wieder mehr in den Fokus rückt. Können Sie vielleicht einmal umschneiden, wie ist eigentlich hier in Ostfriesland gerade so die Lage? Ist es schlimm oder sieht es eigentlich ganz gut aus?
Also ich meine, sehr viele beneiden uns um die gute Situation hier oben. Wir haben, das ist unser ganz großer Trinkwasserspeicher, einen sehr starken Grundwasserleiter, der übers Jahr nur jahreszeitbedingt um 1 Meter in der Höhe schwankt. Wir haben also auch einen sehr tiefen Grundwasserleiter. Also wir holen das nicht oben aus 3 Meter Tiefe aus dem Boden, sondern eher aus 60 bis 100 Metern Tiefe. Und dieser Grundwasserleiter ist sehr entspannt. Und das ist unser größter Speicher, auf den wir natürlich bauen können.
Okay, da habe ich mal eine Frage zu. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn das Grundwasser so gefördert wird? Da habe ich gar keine Vorstellung. Wie funktioniert das? Können Sie mir das erklären?
Ja, wenn wir jetzt das Beispiel Marienhafe nehmen, das Wasserwerk in Siegelsum. Da haben wir insgesamt 4 Brunnen. Die sind ungefähr 150 Meter tief. Und da sitzt unten in so einem Bohrloch von 1/2 Meter Durchmesser, sage ich mal, sitzt eine Pumpe drin, die das Wasser direkt bis ins Wasserwerk pumpt, zur weiteren Aufbereitung.
Okay, und gibt es überall diese Grundwasservorkommen oder wie findet man die?
Ja, also Grundwasserleiter müssen erkundet werden. Dazu werden in der Regel Probebohrungen gemacht, um zu gucken, was für Grundwasserstände da sind. Das gibt ja auch Grundwasser, das, wenn man dann Loch in diesen tiefen Grundwasserleiter bohrt, das nennt sich dann artesisch, das sprudelt dann aus dem Boden raus, ohne dass man pumpen muss. Und so ist jeder Grundwasserleiter sehr anders und die werden sehr, sehr genau dann mit vielen einzelnen Bohrungen wird gebohrt. Es werden Pumpversuche gemacht zur Ergiebigkeit der Brunnen, dass man dann auch einen Grundwasserleiter findet, der ordentlich Wasser liefern kann. Mhm. Also man muss in eine sandige Bodenschicht kommen, in der das Wasser auch schnell genug dem Brunnen zufließen kann. Also so ein Ton oder Schluff, Lehm, da geht ja kein Wasser durch und so ein Brunnen, der in so einem Boden gebohrt ist, der hat auch keine Ergiebigkeit.
Alles klar. Ist es in Ostfriesland schwierig? Also ich weiß von meinen Eltern zum Beispiel, die in Lugger wohnen, die haben, glaube ich, so ein Lehm- oder Kleiboden oder so. Ist es schwierig, in Ostfriesland solche Grundwasservorkommen zu finden oder ist es einfach?
Ja, also wir haben ja allgemeine Kenntnisse über den Untergrund, weil ja schon seit vielen Generationen geguckt wird, wie der Boden aussieht. Und da wird ja nicht nur geguckt für Wasser, sondern auch für die Gründung von Gebäuden zum Beispiel, dass man da guckt, wie der Boden beschaffen ist, dass der tragfähig ist. In unserem Fall gucken wir nicht nach der Tragfähigkeit, sondern nach der Wasserergiebigkeit. Und darüber werden dann natürlich gute Standorte ausgesucht für ein Wasserwerk. Auf der einen Seite geht es natürlich um den Grundwasserleiter. Mhm. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Grundwasserneubildung. So ein Grundwasserleiter hat ja ein Gebiet, aus dem er an sich sein Wasser, was sich vom Himmel runterkommt, einsammelt. Und in den Grundwasserleiter gelangt das dann und wird dort quasi gespeichert.
Alles klar.
Deswegen haben wir Wasserschutzgebiete die ausgewiesen werden. Das kann man auch, wenn man nach Straße lang fährt, immer schön sehen. Da sind so blaue Schilder mit Wasserschutzgebiet drauf. Für Wasserschutzgebiete gelten natürlich besondere Anforderungen bezüglich des Wasserschutzes, dass man da noch vorsichtiger mit Ölen und allen grundwassergefährdenden Stoffen umgehen muss, bis hin auch zur Feldbewirtschaftung. Das sind alles Sachen, die ganz, ganz wichtig sind, auf die wir auch ein Augenmerk haben. So ein Wasserschutzgebiet wird nicht vom OWV einfach festgelegt, sondern der OWV beantragt sowas. Und die untere Wasserbehörde, die setzt dann ein sehr langwieriges Verfahren in Gang. Und dann wird irgendwann diese Wasserschutzgebietsverordnung erlassen. Mhm. Und das ist der Punkt, zu dem dann auch die Schilder aufgestellt werden.
Das ist spannend. Also ich kenne diese Schilder, ich wusste aber nie, dass das im Zusammenhang steht. Das ist ja ziemlich cool. Wahrscheinlich werden jetzt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gelegentlich so ein Schild sehen und das in einem ganz anderen Zusammenhang wieder verstehen. Spannend.
Ja, das heißt, sobald man in so einen Bereich reinfährt, achte aufs Grundwasser.
Ja.
Also man wird da besonders angehalten dann. Das sind auch Verbotsschilder für manche Tankzüge mit gefährlichen Sachen. Die müssen Wasserschutzgebiete auch umfahren. Da gibt es auch sehr viele Sachen, die dann bauliche Vorschriften ausmachen, wie man sich da richtig verhält im Wasserschutzgebiet. Wir sind da in Deutschland, meine ich, sehr weit und auch schon sehr lange sehr weit, dass wir da einen sehr guten Schutz auch immer vor dem Hintergedanken, dass ja das Wasser, was oben versickert, ja in der Regel Jahrzehnte braucht, bis es in so einem tiefen Grundwasserleiter ankommt.
Oh, das ist so? Oh, das habe ich nicht gewusst.
Und deswegen, was heute versickert, das macht mir keine Sorgen als Wasserversorger, sondern erst meinen Nachfolgern.
Alles klar. Das ist aber auch total spannend. Ich habe immer gedacht, das sickert halt so runter. Und also ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Das ist ja wirklich spannend. Würde es jetzt irgendeine Naturkatastrophe oder so geben, dann würden quasi erst in Jahrzehnten würden die Leute da erst die Auswirkungen von spüren beim Grundwasser. Das ist ja unheimlich interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Mal ein ganz anderes Thema. Ich habe mir angelesen, dass der OOWV gerade ein neues Konzept entwickelt hat, um auch wenn bei uns die Lage ja ganz gut ist in Ostfriesland, um trotzdem schon mal sich mit dem Thema Wasserknappheit auseinanderzusetzen. Können Sie mir da vielleicht ein bisschen zu erzählen?
Ja, also ein Wasserkonzept heißt ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was wir mit dem Wasser, was uns zur Verfügung steht, machen. Zurzeit ist ja das ganze System gerade jetzt hier an der Küste so ausgelegt, wenn es regnet, sollte das Wasser möglichst schnell durch den Deich, dass wir hier trockene Füße behalten.
Ja, das wäre nicht schlecht.
Aber der Klimawandel zeigt uns ja, dass die Regenereignisse seltener und heftiger werden. Und da müssen wir jetzt Wege entwickeln, wie können wir dieses Wasser besser nutzen. Auch unsere Grundwasserleiter, wenn das Wasser immer sofort abgeleitet wird, gerade nur diese wenigen Starkregenereignisse, da müssen wir ja auch befürchten, dass die Grundwasserneubildung dann nicht mehr ausreichend ist. Also wo wir bislang überhaupt kein Problem mit haben, aber da muss man natürlich Konzepte entwickeln, wie man sich so zukunftssicher auch über Generationen aufstellen kann. Ne, wie ich das eben schon sagte, das sind bei uns immer sehr, sehr langfristige Phasen, über die wir planen müssen, damit das Ganze sicher funktioniert. Auch dauerhaft.
Genau.
Das ist ja unsere ganz wesentliche Grundinfrastruktur. Und wenn man einfach mal betrachtet, vor 70 Jahren wurde der OWV gegründet, um den Bereich hier oben mit Trinkwasser zu erschließen. Vor 70 Jahren, da gab es ja gar keine flächendeckende Trinkwasserversorgung.
Nee.
Sondern da haben die Menschen noch Regenwasser aufgefangen, um das zu trinken. Oder die Pütz, das ist ja die Version gewesen. Und die Pütt-Achten, die haben ja heute noch sehr viel Tradition, weil die damals so wichtig waren für die Versorgung der Bevölkerung. Und Ostfriesland konnte sich nur so entwickeln, weil plötzlich viel, viel mehr gutes Trinkwasser da war.
Das ist ja verrückt, das habe ich nicht gewusst. Vor 70 Jahren noch, das ist ja der Hammer. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin 33 Jahre alt. Für mich ist es absolut unvorstellbar, dass es das nicht gab. Das ist ja auch super spannend. Und wie sieht denn jetzt das neue Konzept aus? Also welche Gedanken haben Sie sich oder hat sich der UOWV gemacht im Hinblick auf die Zukunft?
Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, wie man Regenwasser besser zwischenspeichern kann. Mhm. Ich sag mal, die einfachste Version ist schlicht und ergreifend eine Regentonne, dass man dieses Wasser dann zum Bewässern des Gartens oder auch zum Blumengießen im Haus benutzt und so mit Trinkwasser einspart. Dann die nächstgrößere Version ist die Zisterne. Das ist ja ein großer unterirdischer Regenwasserspeicher, den man dann auch häufiger dazu nutzt, dass man nicht regenwasserrelevante Bereiche im Haus mit diesem Brauchwasser dann versorgt.
Ah, okay.
Das Klassiker sind Toilettenspülung und Waschmaschine.
Mhm.
Da kann man aber auch noch weitergehen. Der nächste Schritt ist natürlich, dass man auch anfängt, vermehrt Wasser zu versickern, zu entsiegeln. Oldenburg ist ganz groß mit uns zusammen unterwegs als Schwammstadt.
Was bedeutet das?
Ja, das heißt, dass wenn Regen fällt, dass die Stadt lernt, mehr Wasser aufzusaugen. Von begrünten Dächern über Flächen, die dann auch überstauen, in den Wasser steht, das dann langsam versickert oder verzögert abläuft, dass man einfach länger was von dem Wasser hat.
Alles klar.
Von dem Regenwasser. Also da gibt es ganz, ganz viele und bei den Sachen geht man immer sofort so ganz doll ins Detail. Das sind dann immer so die vielen kleinen Nadelstiche, die zum großen Erfolg führen, wenn sie ausreichend oft angesetzt werden.
Okay, also das ist wirklich so, es wird ja ganz oft gesagt, was sollen unsere kleinen Schritte bringen, wenn man überlegt, wie groß dieses ganze Problem ist. Aber es ist wirklich so, dass auch die vielen kleinen Schritte zum Erfolg bringen können und es nicht einen großen Lösungsweg gibt oder einen großen Einsparungsweg, der jetzt alle retten kann. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. Aber es ist wirklich so, dass auch die kleinen Dinge in jedem Haushalt helfen können.
Ja, also wir haben das diesen Sommer zum Beispiel sehr beobachten können. Wir sind ja 2018 das erste Mal an unsere Belastungsgrenzen, unsere technischen Belastungsgrenzen gekommen.
Oh.
Dass wir also jetzt OWV-weit nicht mehr die gewohnte Wasserlieferung darstellen konnten. Und seitdem propagieren wir natürlich Wassersparen.
Ja.
Wassersparen gerade in den heißen Tagen, dass Rasensprenger nicht unnütz in Betrieb genommen werden, dass nicht alle Pools an den heißen Tagen befüllt werden, die es ja in so rasanter Weise immer mehr gibt. Und wir hatten das Problem 2018, dass wir plötzlich eine Tagesabgabe von 340.000 Kubikmetern Trinkwasser hatten als OWV.
Boah.
Jetzt kann man da natürlich noch drei Nullen hinterhängen und sagen 340 Millionen Liter Wasser.
Boah.
Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Nee.
Und das waren dann unsere Spitzentage. Und die haben mehr Wasser von uns verlangt, als wir am Tag aufbereiten können. Das konnten wir über unsere großen Wasserspeicher abpuffern.
Ja.
Aber jeden Tag war weniger in den Wasserspeichern drin. Und da mussten wir natürlich wichtige Vorgaben machen für den Betrieb unserer ganzen Rohrnetze, dass der Bürger nicht mehr so schnell Wasser bekommt, um das ein bisschen zu entspannen. Aber wir haben dieses Jahr zum Beispiel jetzt in diesen heißen Tagen, die waren ja nicht weniger als 2018.
Nee, das würde ich auch sagen.
Haben wir nur noch 280.000 Kubikmeter abgegeben, also 60.000 Kubikmeter weniger, von denen wir ausgehen, dass das Verhaltensveränderungen sind.
Das ist ja aber super toll. Also gerade wenn man überlegt, also ich finde gerade die Anzahl von den Plastikpools in den Vorgärten der Leute so, was sicherlich auch daran liegt, dass es ja kaum noch Freibäder gibt in Ostfriesland, ist ja wirklich mega angestiegen. Und wenn man sich dann überlegt, dass gerade in den heißen Tagen trotzdem es gar nicht an diesen Peak gekommen ist, dann finde ich das schon beachtlich. Und ich finde, das ist daran sieht man ja, wie sinnvoll es ist, wenn jeder Einzelne auch anfängt, drauf zu achten. Das ist ja total, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, weil es so heiß war dieses Jahr.
Ja, also ich persönlich habe auch gestaunt.
Ja, das glaube ich. Was ich mich auch gefragt habe, ist, was passiert denn jetzt so im Worst Case, wenn wirklich einfach zu wenig Wasser da ist? Passiert da was mit den Rohren, wenn die, weiß ich nicht, Pumpen leer laufen? Also jetzt mal, um den Worst Case einfach mal zu besprechen, weil mich das tierisch interessiert. Was passiert da A beim OOWV und was passiert dann vielleicht auch in den Häusern der Eigenheimbesitzer zum Beispiel, die ja die Rohre auch, also mit den Rohren ja auch versorgt werden mit dem Trinkwasser?
Fangen wir mir so rum an.
Ja.
Der OOWV, fördert Grundwasser, bereitet das zu Trinkwasser auf und pumpt das über sein Rohrnetz zum Bürger. Wenn unsere Wasserspeicher leer sind und wir nicht mehr pumpen können, dann schalten sich unsere Pumpen einfach ab.
Okay.
Das hätte zur Folge, dass dann zeitweise kein Wasser beim Bürger aus dem Wasserhahn kommt.
Und somit natürlich auch nicht Klospülung und sowas. Ist
genau.
Ja auch alles, ja.
Nur dann gibt es halt kein Wasser.
Okay.
Das wäre natürlich der in erster Runde erstmal der Worst Case. Die Situation, es gibt kein Wasser mehr, dass also die Wasserleitung in den Privathäusern trocken laufen. Wenn dann wieder Wasser kommt, gibt es dann erstmal Braunwasser.
Oh.
Das heißt, das ist ja auch, wenn man einfach nur mal seinen Haupthahn im Keller abdreht, um irgendwas an der Installation zu machen, da kommt erstmal dreckiges Wasser raus, weil durch diese Sache, dass da Luft reinkommt und sehr hohe Strömungsgeschwindigkeiten in das Rohr kommen, werden Inkrustationen gelöst, die dann erstmal zum dreckigen, optisch dreckigen Wasser führen. Das ist hygienisch nicht bedenklich.
Okay,
aber
gut, das ist interessant,
es sieht natürlich sehr eklig aus. Also so eine braune Suppe, die mag natürlich keiner trinken. Das ist dann aber auch ganz schnell wieder klar. Man hat dann eher im Haushalt das Problem, dass sich allmögliche Stellen zusetzen mit diesen braunen Partikeln.
Oh.
Ne, so ein Perlator oder auch eine Toilettenspülung, da kann das passieren, dass dann die Ventile nicht mehr richtig schließen oder das Wasser sehr langsam läuft, weil die einfach sich ziemlich dicht setzen. Das kann da natürlich passieren. Um diese Situation zu vermeiden, hat der Landkreis die Möglichkeit, die Wassernutzung einzuschränken. Wir würden natürlich dann mit dem Wasser als unsere Aufsichtsbehörde, dem Landkreis als unsere Aufsichtsbehörde dann, den würden wir natürlich ankündigen, dass wir nicht mehr so weiter können.
Mhm.
Und dann hat der Landkreis die Möglichkeit, über Verfügung das Rasensprengen zu untersagen, Poolbefüllung zu untersagen, auch Betriebe zu schließen. Also er kann sehr genau festlegen, wer nicht mehr Wasser nehmen darf. Das Problem ist natürlich die Überprüfung.
Das glaube ich allerdings.
Muss man natürlich ehrlich sein. Aber wenn das bei der Hälfte der Nutzer dann greift, dann sind wir an für sich, wenn wir diese Spitze wieder loswerden, in der Lage, auch wieder die Menge zu liefern.
Okay.
Also das ist jetzt nicht so, dass jetzt auf Dauer die Trinkwasserversorgung gar nicht mehr da ist, sondern sie würde eher dann stundenweise nicht so ganz greifen.
Ah, dass es dann vielleicht auch so ein bisschen getaktet werden würde.
Ne, also wenn nachts alle schlafen, dann ist dann nur noch Wasser da, sagen wir es mal blöd.
Ja, genau.
Aber wenn alle morgens aufstehen, wir haben ja unsere typischen Verbrauchsspitzen.
Oh, wann sind die so? Das finde ich interessant.
Ja, die Verbrauchsspitze ist, kann man so einfach sagen, ist morgens, wenn alle aufstehen und duschen, auf Toilette gehen.
Ja.
Das ist die erste. Die zweite ist, wenn Mittag gemacht wird.
Oh.
Also fürs Kochen und so. Und, und dann kann man noch die Feierabendspitze, die auch vom Wochentag zu Wochentag variieren kann. Ne? Sonntag stehen die Leute ja nicht so früh auf wie Montag. Ne?
Ach, das ist ja auch witzig. Na klar, dass sich dann noch das von Tag zu Tag sind, das dann immer unterschiedliche Abläufe. Ja. Wie viel man daran ablesen kann an den Gewohnheiten der Menschen, das ist ja super interessant. Cool.
Also wenn ich jetzt einen Wasserzähler für eine einzelne Person oder eine einzige Wohnung hätte, dann wüsste ich, wann der aufsteht, wann der schlafen geht, wann der Mittag ist. Das kann man da alles draus ablesen. Also das ist schon
cool.
Interessant.
Ja, total interessant. Also weil man dreht den Hahn auf und es ist so selbstverständlich, dass das Wasser da ist. Aber wie viel das über den Menschen dann auch aussagt oder die Verhaltensweisen und so, das ist super interessant. Das ist echt spannend. Wir haben auch darüber gesprochen, jedenfalls in der Redaktion, dass es ja auch manchmal, also jetzt gerade so bei Fußballspielen zum Beispiel so ist, dass in den Halbzeitpausen dann ja die Leute auch alle auf die Toilette gehen. Und da gab es immer mal Berichterstattungen, dass dann quasi die Trinkwasserpumpen auch ja an ihre Grenzen gehen, weil alle in diesen 15 Minuten halt die Toilette besuchen. Sowas kann man daran auch ablesen, oder? Also
ja, also so ein Endspiel einer Weltmeisterschaft, bei dem Deutschland noch im Elfmeterschießen steht oder sowas. Das sind natürlich die extremsten Punkte. Da kann man nicht nur die Spitzen sehen, sondern auch diese Anspannung, gerade in diesen letzten Momenten, bei denen dann auch deutlich der Wasserverbrauch runtergeht. Und nach so einem Spiel haben wir eine Verdreifachung, würde ich mal sagen.
Boah.
So, aber je nach, je kürzer man den Zeitabschnitt greift, desto extremer ist das.
Ja, ne? Stark. Also das finde ich schon richtig geil, ey.
Da gibt es also von vielen Wasserversorgern da auch so richtige Aufnahmen, wann das, dass die mal so einen Tagesspielverlauf mitgeschnitten haben.
Ach, ist es so? Das also ist
findet,
ja richtig
findet man aufregend. Überall im Internet.
Ja, und so. Liebe das Leute, dann viel Spaß beim Googlen. Das ist ja super. Was, apropos Internet, bei uns auf den Facebook-Seiten habe ich das beobachtet, da wird ganz oft ganz rege darüber diskutiert, liegt es jetzt wirklich am Bürger, dass das Trinkwasser knapp werden könnte? Oder liegt es nicht vielleicht auch daran, dass immer mehr Familienhäuser gebaut werden, dass es so viele Neubaugebiete gibt oder Industriegebiete? Und da wird immer ganz heiß und rege drüber diskutiert, weil die einen natürlich sagen, das kann nicht an uns liegen und wieso sollen wir uns einschränken? Auf der anderen Seite, das wird doch da viel mehr verbraucht für den Bau und so weiter. Können Sie mir da ein bisschen was zu sagen?
Also fangen wir mal vorne an. Ein Bürger verbraucht ungefähr 125 Liter am Tag.
Okay.
Ob der in einem Einfamilienhaus oder einem Mehrfamilienhaus wohnt, ändert da kaum was dran.
Okay.
Also die Verbrauchsveränderung, die ergibt sich aus der Einwohnerentwicklung.
Mhm.
Nicht aus dem, wie die Wohnsituation ist.
Also ist es egal, ob Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus. Das ist ja schon mal interessant. Das hätte ich nämlich gar nicht gedacht.
Ne, also das sind natürlich Durchschnittswerte und wer ein größeres Haus hat, der muss mehr putzen, sage ich mal. Aber fürs Putzen braucht man ja nicht viel Wasser.
Nee, das wohl wahr.
Ne, sondern die typischen Sachen sind ja Duschen und Toilettengänge, Wäsche waschen. Das sind die Hauptfaktoren, über die Wasser verbraucht wird im privaten Haushalt. Von der Verhältnismäßigkeit ist der private Kunde bei uns beim OWV insgesamt ist unser Hauptwasserabsatz.
Okay.
Ich setze mal meine Brille auf, dann kann ich hier mal so Zahlen vorlesen.
Oh ja, sehr gut.
57% gehen an private Haushalte, 18% an Gewerbe und Industrie und jetzt suche ich gerade die Zahl. Landwirtschaft ist mit 12% inzwischen auch ein recht großer Abnehmer. Und dieser Punkt ist steigend.
Wie kann das sein?
Zum einen haben wir die Situation, dass verstärkt Gewässer jetzt trocken fallen im Sommer.
Ah,
und darüber wird das Vieh häufig noch getränkt. Und dann muss mit Leitungswasser ausgeholfen werden.
Mhm.
Die Betriebe werden immer größer. Und mit den Hygienestandards, die da immer weiter gefordert werden, wird Trinkwasser in immer höheren Maße auch eingesetzt für das Tränken der Tiere. Und so eine Kuh, die trinkt ja doch ein bisschen mehr als wir.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Aber das ist ja auch interessant, also dass man da auch so einen Anstieg sieht. Klar, und das hängt dann auch wieder damit zusammen, natürlich. Je weniger in den Bächen, ist das richtig? Schloten, keine Ahnung, wie
Gewässer.
Man das sagt. Gewässern. Je weniger Wasser in den Gewässern ist, klar, desto mehr muss man dann das Vieh mit dem Trinkwasser mit versorgen. Logisch. Das ist auch ein Zusammenhang, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Also, aber man kann dann tatsächlich sagen so, der Bürger ist tatsächlich für den Großteil des Wasserverbrauchs zuständig und danach kommen dann erst so, was hatten wir als zweiten Punkt?
Industrie oder Industrie und Gewerbe.
Ja.
Das ist aber auch sehr unterschiedlich, das muss man auch sagen. Das gibt Gemeinden, in denen gibt es keine Gewerbeindustrie, die viel Wasser nimmt. Das gibt ja nur wenige Betriebe, die wirklich viel Wasser brauchen. Eine Molkerei zum Beispiel, die Lebensmittelindustrie, also Industrien, in denen viel gereinigt werden muss. Die brauchen auch viel Wasser.
Ach ja.
Das kann man an für sich so einfach sagen.
Ja, also lässt sich das auch wieder wie alles gar nicht pauschal sagen, weil es dann auch immer auf den Einzelfall quasi ankommt.
Ja, also was jetzt als große Herausforderung hier auf den Norden wohl zukommt, ist Wasserstoffproduktion.
Okay.
Wasserstoff wird aus Wasser gemacht.
Ja.
Und dafür braucht man Wasser. Und wenn man sich so ein Wassermolekül anguckt, da sind zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom dran. Aber der wesentliche Teil ist der Sauerstoff, weil das Sauerstoffatom viel, viel größer ist als das Wasserstoffatom. Und wir wollen ja nur diese kleinen Wasserstoffatome haben, die wir dann für die Wasserstoffproduktion brauchen. Und damit braucht man natürlich, wenn man das sieht, dass nur zwar ein Neuntel des Wassers in Wasserstoff umgewandelt werden kann, braucht man natürlich auch sehr, sehr viel Wasser, um größere Mengen Wasserstoff herstellen zu können.
Ja, ja, und das Thema kommt ja gerade erst quasi richtig auf.
Ja.
Das stellt dann ja wahrscheinlich ihren Nachfolger irgendwann wieder vor ganz große Probleme. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass vielleicht dann in den Grundwasserspeichern gar nicht genug Wasser ist. Das wird ja, oder? Ja, hängt das zusammen? Habe ich es richtig verstanden?
Also diese Mengen erachte ich schon als schwierig für den Grundwasserleiter.
Okay.
Da werden wir hochgradig gefördert sein. Wir brauchen ja auch keine Trinkwasserqualität, Oberflächenwässer zu nutzen.
Oh.
Wir haben ja das, was wir täglich oder übers Jahr gesehen an Wasser durch den Deich leiten, wenn man da nur mal ein Siel nimmt, das sind 50 Millionen Kubikmeter, die da durchgehen. Der OEV hat eine Jahresabgabe von 80 Millionen im gesamten Verbandsgebiet. Und ich habe ja eben nur von einem Siel hier oben geredet.
Ja.
Na, das ist auch nur so ein dicker Daumenwert. Die Siels sind auch sehr unterschiedlich groß, aber wir haben ja eine ganze Menge hier oben. Das heißt, wir geben so viel Wasser durch den Deich weg, dass wir da eine ausreichende Ressource für hätten. Aber dieses Oberflächenwasser, das muss natürlich dann auch nochmal gezielt aufbereitet werden für so eine industrielle Nutzung.
Und ist da der OOWV auch für zuständig?
Wir können ganz viel machen.
Okay.
Ganz außer Frage. Aber das ist eine privatrechtliche Sache. Da würden wir gerne bei helfen, aber da muss natürlich ein Gesamtkonzept entwickelt werden. Wo kommt dieses Oberflächenwasser her? Wie können wir es zwischenspeichern, dass wirklich immer genug da ist? Wie muss es aufbereitet werden? Und in letzter Konsequenz muss natürlich der das Wasser braucht, auch das Ganze bezahlen.
Ja, das ist wohl wahr.
Und dieses Gesamtkonstrukt, das muss dann austariert werden, dass man da zu einer Lösung kommt.
Ja, das wird dann ja noch eine ganz spannende Geschichte in den nächsten Jahren, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Wenn wir gerade sowieso schon beim Thema Bezahlen waren, ich glaube, alle haben ständig im Kopf, dass es jetzt für alle teurer wird, Gas, Strom, wie ist es beim Wasser? Gerade, also ich bin Mieterin, bei mir ist es einfach in der Nebenkostenabrechnung drin, aber gerade, es gibt ja super viele Eigenheimbesitzer hier in Ostfriesland, die halt Abwasserabgaben und so bezahlen müssen. Haben Sie eine Einschätzung, wie sich das entwickeln wird?
Also Trinkwasser und Abwasser sind zwei Bereiche, die sind energieintensiv.
Mhm.
Die Energiepreise steigen zurzeit sehr deutlich. Dass das auch nicht an den Preisen für Trinkwasser und Abwasser vorbeigehen wird. Es gibt Trinkwasser und Abwasser wird ja an sich getrennt abgerechnet. Das war jetzt so eine Mischfrage.
Ja.
Die versuche ich gerade ein bisschen auseinanderzuziehen.
Okay.
Also die Trinkwasserlieferung, beim Preis haben wir da einen Grundpreis für den Wasserzähler pro Wohneinheit und einen Kubikmeterpreis. Der wesentliche Preis ist der Kubikmeterpreis.
Und wie wird sich das entwickeln? Also, Energiepreise steigen, haben Sie gesagt. Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, also wirklich nicht. Sie sind da der Profi.
Also wir haben Stromlieferungsverträge teilweise noch, die aber auch auslaufen und wir sind zurzeit damit beschäftigt, das Ganze neu nachzukalkulieren.
Ja.
Dass wir vermutlich zum Jahresende einen neuen Trinkwasserpreis haben werden.
Alles klar. Ab wann wird der dann zählen? Ja, also ab 1.1.?
Ab 1.1. dann.
Okay.
Trinkwasser und Abwasser werden ja für einen Mieter über die Nebenkosten abgerechnet.
Mhm.
Das Abwasser, da ist ja OWV nur teilweise für zuständig. Und Abwasser wird in der Regel ja über den Trinkwasserverbrauch abgerechnet.
Ja.
Dass man häufig Trinkwasser und Abwasser auch als eins berechnet bekommt, aber an anderen Stellen halt auch getrennt, weil es unterschiedliche Zuständigkeiten gibt.
Alles klar, aber dann wissen wir schon mal, worauf wir uns ein bisschen mental vorbereiten können.
Alles wird teurer, ja.
So ist es wohl. Alles klar. Herr Fee, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute mein Gast waren. Es war super interessant. Ich habe unfassbar viel über alles, was dieses Thema angeht, erfahren. Super viel, was ich einfach noch gar nicht wusste. Und ich vermute, dass auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel erfahren haben, was sie so noch nicht wussten. Ich bin gespannt, wie das Ganze noch sich entwickeln wird, auch in den nächsten Jahren. Und vielleicht sprechen wir irgendwann mal wieder und dann können wir ein bisschen resümieren, wie sich das Ganze so nach unserem Gespräch heute entwickelt hat.
Ich komme gern wieder. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke sehr. Tschüss.
Tschüss.